Catechismos. Grundfragen des Christen. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Maria. Unzählige Sendungen durften wir im Radio schon über die Mutter Gottes hören. Und dennoch gibt es immer etwas Neues, das man vielleicht so noch nicht wahrgenommen hat. Jetzt in der Sendung Katechismus richten wir unseren Blick auf die Themen Verheißung und Erwartung. Es ist die dritte Folge der Sendereihe Maria, Würde der Frau und Schönheit der Kirche. Dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerfamilie. Hier ist Barbara Mutsam und ich begrüße auch gleich unseren Referenten, Pfarrer Winfried Abel. Schönen Nachmittag. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Mutsam. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ich heute am Geburtstag der Gottesmutter zu Ihnen sprechen darf über dieses wunderbare Thema, über eine wunderbare Frau. Ich darf mit einigen Worten beginnen, die uns die heilige Hildegard von Bingen geschenkt hat, die ja Hymnen und Antiphonen auf die Gottesmutter Maria gesungen hat. Ich möchte eine dieser Antiphonen an den Anfang stellen. Wie groß ist das Wunder, in die Demutsgestalt einer Frau trat der König ein. So handelte Gott, weil die Demut über alles emporsteigt. O, welche Glückseligkeit birgt diese Gestalt! Denn das von der Frau verschuldete Unheil hat diese Frau hernach getilgt. Und allen süßen Duft der Gotteskräfte ausgeströmt und so den Himmel weitaus mehr geschmückt, als einst die Frau die Erde hat verwirrt. Soweit dieser Hymnus oder die Antiphon aus der Feder der heiligen Hildegard von Bingen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht ist Ihnen dabei aufgefallen, dass hier der Name Maria gar nicht vorkommt. Der Name Maria kommt nicht einmal aus dem Munde des Engel Gabriel hervor. Er nennt sie nicht Maria, sondern die, die voll der Gnade ist. Er rührt hier an ein Geheimnis, das es zu betrachten gilt. Ich habe schon in einem der vorausgehenden Vorträge erwähnt, dass Maria keine Biografie ist, sondern Maria ist eine Betrachtung, die die ganze Heilsgeschichte des Menschen mit Gott umfasst. Und deswegen müssen wir zurückgehen bis an den Anfang der Menschheitsgeschichte, um zu begreifen, um was es überhaupt geht. Maria wird einfach hier die Frau genannt in dieser Antiphon der heiligen Hildegard. Und genauso ist es in den ersten Worten in der Heiligen Schrift, im ersten Buch der Heiligen Schrift, im dritten Kapitel, Buch Genesis, wo es heißt, Gott der Herr rief Adam zu und sprach, wo bist du? Er antwortete, ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Liebe Hörerinnen und Hörer, das nennen die Väter der Kirche das erste Evangelium, die erste frohe Botschaft. Nachdem der Mensch von Gott abgefallen war, wird ihm eine Verheißung mit auf den Weg gegeben durch die ganze Menschheitsgeschichte, dass das Unheil ein Ende haben wird und dass der Kopf der Schlange zertreten wird. Was eine Frau, es heißt hier nicht Eva, es heißt einfach Frau, was eine Frau angerichtet hat, wird durch eine Frau wieder gut gemacht. Und das, was sie wieder gut macht, ist unendlich größer und schöner und erhabener als das, was die Erde verwirrt hat, wie Hildegard von Bingen sagt, durch die Sünde, den Ungehorsam des ersten Menschen. Eine Nebenbei-Bemerkung: Die Sünde ist immer auch ein Negativbeweis für die große Würde des Menschen. Denn sündigen kann nur, wer frei ist. Nur der kann wirklich sündigen. Ansonsten, wenn der Mensch unfrei wäre, könnte er ja nicht sich gegen Gott erheben. Dann wäre er ja in seinem ganzen Tun und Handeln gewissermaßen programmiert und festgelegt. Also ist die Sünde auch so etwas wie ein Negativbeweis für die große Würde des Menschen, dass er zur Freiheit berufen ist, aber Freiheit im Sinne Gottes, nicht Sklave der Sünde zu sein. Es heißt ja in einem wunderbaren Gebet, das wir zu Weihnachten und auch an anderen Anlässen beten: Gott, du hast die Würde des Menschen wunderbar geschaffen und wunderbarer wieder erneuert. Und das alles geschieht im Geheimnis der Frau. Die Folge der Sünde war das Zerbrechen einer Einheit, aus der der Mensch gelebt und geatmet hat. Eine Einheit, die ihn so mit Gott verbunden hat, dass er göttliches Leben in sich trug und sogar durch Zeugung weitergeben konnte. Was jetzt nach dem Sündenfall durch die Kirche und die Sakramente der Kirche ergänzt und wiederhergestellt werden muss. Das alles war früher in dem Zeugungsakt des Menschen enthalten. Auch das sagt die heilige Hildegard von Bingen. Jetzt auf einmal durch die Sünde ist der Mensch von Gott getrennt, weil er selber Gott sein wollte. Er wollte selbst die Quelle des Guten sein. Er wollte selbst bestimmen, was gut und böse ist. Und der Mensch hat sich nicht nur entzweit von Gott, sondern auch die Einheit zwischen Mensch und Mensch ist zerbrochen. Natürlich auch zwischen Mann und Frau. Das erleben wir jetzt auch in unserer Gesellschaft, wo man gar nicht mehr unterscheiden will zwischen den beiden Geschlechtern, die Gott geschaffen hat, als er den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, in dieser wunderbaren, ergänzungsbedürftigen Einheit. Und dann schließlich ist auch die Zertrennung durch die Sünde geschehen zwischen Mensch und der Schöpfung. Der Mensch begreift nicht mehr den Sinn der Schöpfung. Er macht sie sich zu eigen, reißt alles an sich, was ihm eigentlich nur zum Lehen gegeben ist, und verdirbt die Schöpfung aus Eigensinn und Eigensucht. Und diese Sünde, diese Zertrennung zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Schöpfung, diese Sünde geht ein in die Genetik des Menschen. Und das nennen wir schlicht theologisch die Erbsünde. Das heißt, vom ersten Menschen an, der gesündigt und sich von Gott getrennt hat, geht die Sünde weiter genetisch, und der Mensch kommt schon gewissermaßen in einer gewissen Unform, in einer Schieflage auf diese Welt. Wir nennen das, wie gesagt, die Erbsünde. Er ist nicht mehr in derselben Gnade. Er findet sich vor Gott nackt und ergänzungsbedürftig vor. Im 1. Timotheusbrief schreibt der heilige Paulus im Kapitel 2, denn zuerst wurde Adam erschaffen, danach Eva. Und nicht Adam wurde verführt, sondern die Frau ließ sich verführen und übertrat das Gebot. Hier wird wieder von dem Prinzip der Frau, ich möchte sagen, von dem Prinzip der fraulichen Schöpfung gesprochen. Ich möchte das noch einmal ganz kurz erklären. Die ganze Schöpfung ist von ihrer Natur her fraulich, weil sie sich nicht selbst geschaffen hat, sondern sich empfängt. Und das Prinzip Empfängnis ist genau das Prinzip der Schöpfung. Deswegen nennt Maria sich ja auch die unbefleckte Empfängnis, das Prinzip Empfängnis. Sie ist sozusagen stellvertretend für die ganze Schöpfung vor Gott und ist eine Schicksalsfigur geworden. Noch einmal, nicht Adam wurde verführt, sondern die Frau ließ sich verführen und übertrat das Gebot. Das heißt, sie wollte nicht mehr empfangen, sie wollte selbst kreativ werden. Der heilige Paulus, derselbe, der den Brief an Timotheus geschrieben hat, schreibt im Galaterbrief, ich habe das Zitat ja schon einmal im vergangenen Vortrag erwähnt, im Kapitel 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Er spricht auch hier nicht biografisch von Maria, er spricht von dem Prinzip Frau, denn nur die frauliche Schöpfung kann eine solche wunderbare Kreativität entfalten, wie sie nur eine Frau durch die Geburt entfalten kann. Denn Kreativität des Geschöpfes ist es, empfangen, bewahren und gebären oder verschenken, wie auch immer. Und Maria hat ihr Kind ja nicht nur geboren, sondern auch verschenkt, an die Welt geschenkt. Sie hat das Muttersein in richtiger Weise verstanden und hat es auch immer wieder von Christus in gewissen Schüben von Anregungen, die er ihr gegeben hat, ins Verständnis gehoben bekommen. Wenn Jesus sie zum Beispiel bei der Hochzeit von Kana mit Frau anspricht oder vom Kreuz herab mit Frau anspricht. Hier ist also, wie gesagt, nicht einfach nur die historische Maria, die Mutter Gottes gemeint, sondern das ganze Prinzip Frau sein in der Schöpfung, das durch Maria verkörpert wird. Sie ist die Inkarnation der Schöpfung, wie Gott sie gewollt hat, die also nicht aus sich selbst ist und darum auch nicht über sich bestimmen kann. Und deswegen gibt es nur eine Haltung des Frauseins, das Maria in die Worte fasst, Sklavin, Ancilla, Domini, Sklavin des Herrn. Das heißt, mach mit mir, was du willst, du bist Gott. Und alles, was du tust, ist gut. So wie Jesus es in der Vater unser Bitte formuliert, der Wille Gottes, wenn er geschieht, dann geht es mir gut. Maria hat genau dieses Prinzip wieder verkörpert und es der Welt wieder geschenkt in der Geburt Jesu. Also diese Stelle aus dem 1. Timotheusbrief und aus dem Galaterbrief, wo wir eben gehört haben von dem Prinzip der Frau, geboren von einer Frau. Diese Stelle kann man also so übersetzen, die Sünde hat ihren Ursprung nicht in Adam, dem Mann, sofern er Gott als Mann repräsentiert, sondern in Eva, der Frau, sofern sie die Schöpfung repräsentiert. Und daraus folgt, dass der Mensch gerade dadurch, dass er sein Geschöpfsein verleugnet hat, dass er dadurch, wie der heilige Thomas von Kempen einmal in seiner Nachfolge Christi geschrieben hat, ein Minus Homo geworden ist, ein weniger Mensch, ja eine Karikatur eines Menschen, könnte man sagen. Er ist zwar äußerlich noch in der Gestalt des Menschen, aber hat sein inneres Menschsein, seine Gottebenbildlichkeit, seine Schönheit, alles verloren. Und durch Maria sollte uns dies wieder geschenkt werden. Zu diesem Minus Homo gehört eben auch, wie Gott in der Paradiesesgeschichte im Kapitel 3 im Buch Genesis sagt, unter Schmerzen wirst du Kinder gebären. Du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Das heißt, Verlangen nach dem Mann, das ist nicht nur, dass sie zum Mann hin tendiert, das wäre ja noch gut, weil beide sich gegenseitig ergänzen, um ein Fleisch zu sein. Nein, es geht darum, sie will selber Mann sein. Sie will nicht mehr Frau sein. Sie will die Stelle des Mannes übernehmen und selber herrschen und wird dadurch zu Beherrschten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, in Ihren Ohren und in Ihrem Herzen klingt etwas an, das durchaus Antwort geben kann auf die Nöte unserer Zeit, wo man heute den Unterschied der Geschlechter total verwischen möchte. Ich möchte hier eine kurze Pause einlegen, damit wir, wenn ein bisschen Musik ertönt, uns noch einmal das Ganze in unserem Herzen zurückholen können und wie Maria es im Herzen betrachten können.
Heute feiern wir den Geburtstag von der Gottesmutter Maria, das Fest Maria Geburt. Dazu passt ganz gut diese Sendung, die wir gerade hören, Katechismus über Maria, die Würde der Frau, die Schönheit der Kirche. Wir lauschen den Worten von Pfarrer Winfried Abel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind wunderbare Gedanken, die uns die ganze Menschheits- und Weltgeschichte vor Augen führt, in ihrer Hintergründigkeit. Wir betrachten also nicht irgendwelche zunächst einmal historischen Vorgänge. Wir wollen noch nicht einmal in Nazareth einkehren, in das Haus der Gottesmutter. Das werden wir beim nächsten Vortrag tun. Sondern zunächst einmal die Zusammenhänge erklären, worum es im Wesentlichen geht. Gott ist der Kreative. Er ist allein Gott. Und der Mensch ist Geschöpf. Und als Geschöpf ist das Frauliche die Repräsentation des ganzen Geschöpflichen. Das kommt natürlich auch in der Gestalt der Kirche zum Vorschein. Deswegen wird die Kirche ja auch die Braut Christi genannt und nicht irgendwie mit einem Mann verglichen. Christus ist der Bräutigam. Er nennt sich ja auch so. Noch einmal zurück zu dem sogenannten ersten Evangelium, der ersten frohen Botschaft. Im dritten Kapitel bei Genesis, wo es heißt, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, du triffst ihn an der Ferse. Das heißt, hier wird das Haupt des bösen Feindes, hier im Bild der Schlange, zertrümmert. Der Mensch wollte selber Gott sein, aber wenn er nicht vor Gott kapituliert. Das Wort kapituliert trägt in sich das lateinische Wort caput, Haupt. Das heißt, er gibt sein Haupt, sein Wollen. Sein Gott, sein Wollen gibt er auf. Er kapituliert, weil er Gott, Gott sein lässt. Und wenn er Gott Gott sein lässt, dann ist er wieder in der Haltung der Gottesmutter, die sich als Magd und Sklavin des Herrn offenbart und bekennt und damit genau die Stellung einnimmt, die auch würdig und empfänglich ist für eine Fülle, wie sie nur ein Mensch empfangen kann, der ganz leer ist von allem, was nicht Gott ist. Und das war Maria. Erlösung kommt durch die Frau und nicht von der Frau, sondern durch die Frau. Maria wird zur Mutter, zur Stammmutter. Im tiefsten gemeint ist das Prinzip der Frau, das Prinzip Maria. Die Theologen nennen es auch das marianische Prinzip. Empfangen, bewahren, gebären und verschenken. Und wie oft heißt es von Maria, sie bewahrte alles, nicht nur was geschehen war, sondern was sie gehört hatte, bewahrte sie in ihrem Herzen. Und genau darin wird sie fruchtbar, kann sie ihre Mutterschaft ausüben. Der heilige Augustinus hat das schon einmal gesagt, wenn er darauf hinweist, dass Maria durch ihr gläubiges Hören und Befolgen ihre Fruchtbarkeit, die zunächst einmal eine geistliche Fruchtbarkeit war. Augustinus sagt, sie hat zuerst in ihrem Herzen empfangen, dass sie also dadurch die Miterlöserin wurde, nicht im Sinne, dass sie ursächlich Erlöserin ist, das ist ja nur Gott in Christus, sondern mitwirkend, indem sie sich darbietet, nicht nur ihren Leib, sondern auch ihre Seele, ihr ganzes Sein darbietet und damit empfänglich wird und ein Durchlass, eine offene Türe wird für den Erlöser, der dieser Welt geschenkt wird. Deswegen wird Eva und Maria immer im Zusammenhang genannt als die großen Schicksalsfiguren der Menschheit. Beide Frauen, Eva, die Frau am Anfang als Unheilsfigur und Maria am Anfang des Neuen Testamentes, das heißt also der Erlösungsgeschichte des Menschen als Schicksalsfigur für die Erlösung. Deswegen wird auch der Name Eva in der Umkehrung der Buchstaben auch mit Ave immer wieder im Zusammenhang genannt. Ave Eva. Also Maria wird so gegrüßt als die neue Eva, mit der Gott einen neuen Anfang macht. Am Anfang des neuen Bundes steht also eine Frau. Für die Juden eine unglaubliche Herausforderung, weil für sie eigentlich nur das Abraham-Prinzip galt. Also das Kreative, Abraham zeugte. Und es ist interessant, dass am heutigen Tage auch genau diese Genealogie, also der Stammbaum Jesu, im Evangelium verlesen wird, der, man höre genau hin, nicht bei Maria endet, sondern bei Josef. Das heißt, Jesus ist eben nicht aus dem männlichen Prinzip, wie es in dem Prolog des Johannesevangeliums ja heißt, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren. Er ist das Kind der Verheißung, der Gnade Gottes. Der Stammbaum geht von Abraham tatsächlich bis in die Zeit Mariens, aber bis zu Josef nur hin. Josef war aber nicht der Erzeuger des Messias, sondern er war nur der begleitende und beschützende Vater. Aber die Verheißung erfüllt sich an Maria, an einer Frau. Das ist also ganz bedeutsam, dass also hier dieses männliche Abraham-Prinzip in Frage gestellt wird gewissermaßen, auf das die Juden sich immer wieder beriefen. Sie sind Kinder Abrahams und Jesus hat gesagt, Kinder Abrahams kann ich jederzeit sogar aus den Steinen hervorrufen. Aber Abraham war immer noch einer, der gehorchen konnte. Deswegen steht am Anfang der geschichtlichen Erscheinungstreten des Volkes Gottes, das Gott auserwählt hat, damit es das Stammvolk des Messias werden sollte, steht Abraham mit seinem Gehorsam. Aber in Wirklichkeit vollendet sich und erfüllt sich die frauliche Gestalt des Gehorchens und des Glaubens in Maria. Das kann man also so deuten, Ich sage es noch einmal, die Frau steht für die Schöpfung. In Jesus Christus gibt es, wie der heilige Paulus im Galaterbrief schreibt, nicht mehr Mann und Frau, denn alle sind in derselben Würde. Hier heißt es nicht, die Geschlechtlichkeit wird aufgehoben, wie das heute die Gender-Ideologen sagen. Darum geht es nicht. Es geht darum, zu zeigen, dass Mann und Frau dieselbe Würde haben und dass der Mann erst dann im wirklichen Sinne sein Mannsein leben kann als eine Form der Frömmigkeit, wenn er zunächst einmal auf die Stufe des Geschöpflichen, also des Fraulichen, wieder heruntersteigt, um dann empfänglich zu werden für den Auftrag, den er stellvertretend für Gott als Mann bekommt. Deswegen sagt ja Jesus auch, nennt niemanden euren Vater. Denn Vaterschaft gibt es nur bei Gott. Das heißt, alle irdische Vaterschaft ist sozusagen delegiert von Gott, aber ist nicht dem Menschen als Geschöpf zu eigen. Was dem Mensch als Geschöpf zu eigen ist, ist die Natur des Fraulichen, wie sie in Maria verkörpert wird. Das ist wichtig zu wissen. Also durch Christus ist die Schöpfung wiederhergestellt. Das heißt, auch er steigt hinunter in die Form des Geschöpflichen. Das heißt, er hat sich erniedrigt, heißt es ja im Philipperbrief, bis zum Tod am Kreuz. Und er war gehorsam. Das heißt, dass die geschöpfliche Form der Gottesverehrung ist der Gehorsam gegen den Willen Gottes, wie ihn Maria ausgeübt hat und wie Christus ihn als Mann zunächst einmal betätigt hat. Und deswegen heißt es, und darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen geht. Also von alters her hat man schon in der Theologie, schon die Väter der Kirche, diese Parallelen gezogen. Adam, Christus, Eva, Maria, die Schicksalsfiguren der Menschheit. In Maria wird deutlich, was die wahre Würde der Frau und des fraulichen Menschseins ist, nämlich Gott gebären und Gott empfangen. Das heißt, wie Jesus einmal gesagt hat, als er aufmerksam gemacht wurde, dass seine Mutter und seine Brüder vor dem Hause stünden, um ihn zu suchen, da sagt er, wer sind meine Mutter, wer sind meine Brüder? Das ist alles auf die geistliche Ebene zu heben. Jeder, der den Willen Gottes tut, kann in dieser wunderbaren Haltung der Gottesmutter empfänglich werden für Gott und Gott gewissermaßen gebären und der Welt verschenken. Schon im alten Bund gab es eine Verbindung zwischen Gott und den Menschen, wie sie auch in der Christuswerdung sich ereignet, nämlich das Göttliche ist die Verheißung, das Menschliche ist die Sehnsucht und die Erwartung. Beide vereinen sich im Volke Israel zu einer Form von Frömmigkeit der Messias-Verkündigung und Messias-Erwartung. Und man kann sagen, die ganze Religion des Volkes Israel ist Verheißung und Erwartung des Messias und erfüllt sich in Maria, der Gottesmutter.
Lieber Herr Pfarrer, ich möchte Sie wirklich nicht unterbrechen, am liebsten, weil es so spannend ist zuzuhören, aber es wäre höchste Zeit, jetzt die Hörer einzuladen und anzurufen, Fragen zu stellen, wenn es für Sie in Ordnung geht.
Also gut, dann will ich hier einfach einen Schlussstrich ziehen.
Und genau, bis zum nächsten Mal merken.
Also gut, dann möge jetzt die Gottesmutter durch die Hörer wieder zu Wort kommen.
Genau, Dankeschön. Ja, liebe Zuhörer, wie gesagt, Sie haben jetzt noch ungefähr 7 Minuten Zeit anzurufen, eine Frage zu stellen zu dem, was wir jetzt gehört haben oder auch einen Beitrag, was Sie angesprochen hat. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden und mit Pfarrer Winfried Abel ins Gespräch kommen heute über die Mutter Gottes. 0720 578 578, die Nummer in unser Studio von außerhalb Österreichs mit der Vorwahl 0043 720 578 578. Thank you. Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Katechismus heute mit Pfarrer Winfried Abel. Wir haben so viele spannende Worte gehört über die Mutter Gottes, über die Mutterschaft, über die Geschlechtlichkeit, über Eva und Adam, die Bibel, ja die Würde der Frau und Schönheit der Kirche, so wie die Sendung jetzt heißt. Vielleicht haben Sie einen Teil gehört, haben eine Frage dazu, einen Beitrag. Lassen Sie uns auch gerne wissen, was Sie dazu sagen und meinen, was ja in Ihrem Herzen sich bewegt hat, legen Sie das gerne da auch in der ganzen Hörerfamilie. 0720 578 578 und von außerhalb Österreichs mit der Vorwahl 0043 720 578 578. Wir begrüßen die erste Anruferin aus Salzburg. Maria, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe mit Begeisterung aber nicht alles gehört. Aber was ich gehört habe, fand ich geradezu revolutionär. Diese Wichtigkeit der Frau, auch als Mutter, da wird sich auch die geistige Mutterschaft sozusagen gemeint haben. Aber ich habe jetzt eine bisschen provokante Frage. Wieso ist das in unserer Gesellschaft und auch in der Kirche so nicht beachtet, oder wieso ist die Frau dann in dieser wahnsinnig wichtigen Bedeutung so unter ihrem Wert irgendwie, ich meine jetzt nicht, dass sie Ämter bekommt, aber einfach in der Achtung seitens der Männer, auch der Kirche, wieso ist das so geworden? Und was sollte man tun, um das zu ändern?
Diese Frage ist sehr, sehr wichtig. Wissen Sie, das Problem ist, dass die Erbsünde sich ja fortsetzt und in den Herzen der Menschen immer noch virulent ist. Es gibt wunderbare Literatur, gerade zu diesem Thema. Gerade im vorigen Jahrhundert, in den 30er, 20er, 30er Jahren, hat schon Gertrud von Lefort, die berühmte Dichterin, ein wunderbares Buch geschrieben, Die ewige Frau. Oder eine Frau, die nicht weit von Wien im Carmenkloster gelebt hat, in Meierling, Oda Schneider, hat ein Buch geschrieben über die Macht der Frau. Also es gibt wunderbare Frauenliteratur, die aber heute einfach nicht mehr beachtet wird. Und wenn man es richtig bedenkt, ist die Frau auch bezüglich der Kirche wesentlich wichtiger als der Mann. Ja. Weil nur in der Haltung des Fraulichen überhaupt die Kirche in Erscheinung treten kann, auch in ihrer Mütterlichkeit, die sie wieder anziehend macht. Denn eine Funktionärskirche, wie sie sich herausgebildet hat und immer mehr herausbildet, zieht keinen Menschen mehr an. Ja. Es ist so.
Also da muss man die Ärmel hochkrempeln und das verkünden.
Ja, aber wirklich, es muss wieder unter die Menschen kommen. Die Schönheit der Frau, die Schönheit der Kirche, die Schönheit der Gottesmutter, das muss wieder hervorgehoben werden.
Also ich danke Ihnen sehr für diese auch mutigen und klärenden Worte. Viel Segen, danke.
Danke, wiederhören, Maria. Aus ebenfalls aus Salzburg, Siegfried, bitte.
Ja, ganz kurz. Ich habe den Beitrag gehört und ich finde, natürlich, es ist alles, was Sie sagen, richtig. Ich erlebe aber gerade, wie man selber die Erfahrung machen konnte mit Medjugorje, mit Altötting, mit Fatima, mit diesen herrlichen Erfahrungsorten. Da muss man selber hin und einfach mal dieses Jugendfest wie Jugend die Mutter Gottes feiern. Und ich denke, das Abstrakte ist ja für den Kopf gedacht, aber wirklich mal einzutauchen, diese Erfahrung zu machen, was da für eine Gnadenakte, auch Berufungen stattfinden, das kann man alles nicht mit Worten erklären. Man muss einfach erfahren. Man muss diese Gotteserfahrung oder diese Erfahrung mit der Mutter Gottes selber erleben.
Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich kann Ihnen sagen, viele Jugendliche finden ihre Berufung auch zum Priestertum gerade durch diese Erlebnisse an diesen Gnadenorten, an denen die Gottesmutter erschienen ist.
Genau.
Ja, also es ist wirklich ein ganz wichtiger Hinweis. Es ist also nicht ganz so von ungefähr, dass die Gottesmutter gerade in den letzten Jahrhunderten so oft erscheint, weil sie der Kirche einfach die Gestalt des Frauseins vor Augen führen möchte, die allein eigentlich diese Welt retten kann.
Vielen Dank.
Dankeschön, Sigrid, für den Anruf. Danke, Herr Pfarrer. Jetzt bitte ich Sie noch um den Segen und ja, ein ganz kurzes abschließendes Wort.
Ja, ich möchte einfach mit den Worten des über 1200 Jahren alten Hymnus Akathistos, natürlich in Auszügen, ein Loblied auf die Gottesmutter. Mit diesen Worten möchte ich enden. Da heißt es, sei gegrüßt, du erneuerst die Würde des Menschen. Sei gegrüßt, zugrunde gehen lässt du die Verführer. Sei gegrüßt, zertreten hast du den betrogenen Betrüger. Sei gegrüßt, das Paradies hast du wieder zugänglich gemacht. Sei gegrüßt, du Tempel Gottes und des Wortes. Sei gegrüßt, heilig bist du über allen Heiligen. Sei gegrüßt, du unschätzbarer Quell des Lebens. Sei gegrüßt, du jungfräuliche Mutter. Amen. Und so segne und behüte euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, deren Geburtstag wir heute feiern. Der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Vielen lieben Dank, Pfarrer Winfried Abel, heute wieder dieser spannenden, bewegenden Sendung über Maria, Würde der Frau und Schönheit der Kirche. Liebe Zuhörer, wie gewohnt können Sie diese Sendung Katechismus nachhören in unserer Radiothek unter www.radiomaria.at, Rubrik Katechismus.